SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer. Schönen guten Morgen. Bundeskanzler Merz hat zurückhaltend auf die Forderungen prominenter SPD-Politiker nach einer Umkehr in der Außenpolitik reagiert. Bei einem Treffen mit Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen wollte er das Papier nicht direkt kommentieren. Margareta Holzreiter aus unserem Hauptstadtstudio berichtet.
In dem sogenannten Manifest von prominenten SPD-Politikern wie Ex-Fraktionschef Mützenich geht es vor allem um die Haltung der Bundesregierung zu Russland. Die Verfasser fordern mehr diplomatische Gespräche statt weiterer Aufrüstung. Kanzler Merz setzt auf Einigkeit mit dem Koalitionspartner und sagt, man sei sich innerhalb der Bundesregierung in der Bewertung des Krieges Russlands gegen die Ukraine einig. Und auch was die daraus abzuleitenden Konsequenzen angehe. Er setze darauf, dass diese Geschlossenheit bestehen bleibt. Gemeinsam mit seiner dänischen Amtskollegin Frederiksen betonte Merz, für jeden, der einigermaßen klaren Blickes sei, stehe fest, dass Russland eine Bedrohung für die Sicherheit der gesamten Allianz sei. Beim NATO-Gipfel in 2 Wochen soll deshalb eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben beschlossen werden.
Bundesjustizministerin Hubig von der SPD hat Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU aufgefordert, schnell zu begründen, warum er Zurückweisungen an den deutschen Grenzen will. Dabei dem EU-Recht zu genügen, werde sehr schwierig, hat Hubig dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt. Einzelheiten von Leo Eder.
Dobrindt habe die Zurückweisungen in eigener Verantwortung angeordnet. Nach der Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts war die Zurückweisung von 3 Somaliern an der Grenze rechtswidrig. Deutschland müsse auch bei Einreisen aus einem sicheren Drittstaat aufgrund des Dublin-Abkommens prüfen, welcher Mitgliedstaat für das Asylverfahren zuständig sei. Innenminister Dobrindt von der CSU argumentiert mit einer Notlage sowie dem Schutz der öffentlichen Ordnung. Er will nach eigenen Worten, dass der Europäische Gerichtshof entscheidet.
Nach dem Amoklauf in Graz mit insgesamt 11 Toten läuft in Österreich eine Diskussion über das Waffengesetz des Landes. Bundespräsident Van der Bellen hat am Abend in einer Rede gesagt, dass er nie gedacht hätte, dass so etwas in Österreich passieren kann. Aus Wien berichtet Wolfgang Fichtel.
Der Täter, 21, bewaffnet mit einer Schrotflinte und einer Pistole, die er beide legal besaß. Wie kann das sein? Wie können wir die Gefahr von solchen Mordtaten minimieren? Fragt Van der Bellen, um neben tröstenden Worten auch der Politik eine Aufgabe zu stellen. Wenn wir zum Schluss kommen, mahnt der Bundespräsident in Graz, dass das Waffengesetz geändert werden muss, dann werden wir das auch tun. Die Regierungsparteien müssen das tun, hätten das schon lange tun können. Österreich hat ein relativ liberales Waffengesetz. Ob zu liberal, darüber diskutiert heute der österreichische Sicherheitsrat.
Die Schulen in Deutschland sind auf eine Situation wie einen Amoklauf gut vorbereitet. Das hat der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Düll der Deutschen Presseagentur gesagt. Düll erklärte, seit es in Deutschland ähnliche Fälle gab wie in Erfurt oder Winnenden, hätten alle Schulen Sicherheitskonzepte. Die seien zusammen mit der Polizei erarbeitet worden. Dabei geht es laut Düll nicht nur um Amokläufe, sondern auch um die Bewältigung von Krisensituationen wie Brände oder Bombendrohungen. Die Pläne würden jedes Jahr aktualisiert. Im Gazastreifen sind nach Angaben der Hilfsorganisation GHF mindestens 5 ihrer Helfer getötet worden. Weitere seien verletzt oder möglicherweise als Geiseln genommen worden, hieß es. Etwa 24 Mitarbeiter seien auf dem Weg zu einer Verteilstelle gewesen, als ihr Bus von der Hamas angegriffen worden sei, erklärte die Stiftung. Sie gibt im Auftrag Israels Hilfsgüter im Gazastreifen aus und ist deshalb umstritten. Gestern sollen nach palästinensischen Angaben wieder mindestens 60 Menschen in der Nähe eines GHF-Verteilzentrums durch israelischen Beschuss getötet worden sein. Die israelische Armee gab außerdem bekannt, dass 2 weitere Leichen von Geiseln der Hamas gefunden wurden. Die USA reduzieren ihr Botschaftspersonal im Irak. Außerdem hat das Verteidigungsministerium die freiwillige Ausreise von Familienmitgliedern von Militärangehörigen aus dem gesamten Nahen Osten genehmigt. Aus Washington berichtet Nina Barth.
Ein Vertreter des Außenministeriums sagte in Washington, die Entscheidung basiere auf jüngsten Analysen. Weitere Angaben dazu machte er nicht. Ein Vertreter des Verteidigungsministeriums sprach von sich entwickelnden Spannungen im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump wurde bei einem Besuch des Kennedy Centers gefragt, warum Personal aus dem Nahen Osten abgezogen werde. Er antwortete, weil es ein gefährlicher Ort sein könnte. Konkrete Gründe für die gestiegenen Sicherheitsbedenken sind nicht bekannt. Aber zuletzt haben sich die Spannungen zwischen dem Iran und Israel verschärft. US-Medien spekulieren darüber, dass die Sorge vor einem bevorstehenden israelischen Angriff auf den Iran der Grund für den Personalrückzug sein könnte. Die Stützpunkte des US-Militärs im Nahen Osten sind Luftlinie nicht sehr weit vom Iran entfernt und könnten bei einer militärischen Eskalation zu Zielen werden.
In den USA selbst weiten sich die Proteste gegen Präsident Trump und seine Einwanderungspolitik weiter aus. Wie der Sender CNN berichtet, laufen in mehr als einem Dutzend großen Städten Demonstrationen, unter anderem in New York, Chicago, Austin, Seattle und Washington. In Los Angeles blieb es gestern dagegen friedlich, wie Reinhard Spiegelhauer berichtet.
Am Mittwochnachmittag versammelten sich zeitweise mehrere hundert Demonstrantinnen und Demonstranten friedlich in Downtown Los Angeles. Die Organisatoren leiteten die Protestierenden am späten Nachmittag weg vom zentralen Gebäude der Bundesbehörden. Ziel? Provokateure daran zu hindern, Auseinandersetzungen mit den Ordnungskräften anzuzetteln. Wir bleiben friedlich, hieß es aus den Reihen der Demonstranten. Derweil gehen die Einsätze der Beamten der Einwanderungsbehörde ICE im Großraum Los Angeles und in ganz Südkalifornien weiter. Regierungssprecherin Caroline Leavitt erklärte in Washington, seit Freitag hätten die Beamten 330 Personen festgenommen. Auch an manchen Schulen im Großraum Los Angeles hat die Angst vor Razzien Auswirkungen. Eigentlich sind zurzeit Abiturfeiern, doch während die Kinder oft in den USA geboren und damit Staatsbürger sind, sind es Eltern und Verwandte nicht immer. Wenn nur aus Zufall mehrere Vans in der Nähe der Schule unterwegs sind, verbreiten sich schnell Warnungen, eine Razzia könne drohen.
Der ehemalige Filmproduzent Harvey Weinstein ist in einem neu aufgerollten Prozess wegen Sexualstraftaten erneut schuldig gesprochen worden, allerdings nur teilweise. In einem der Anklagepunkte sprachen ihn die Geschworenen frei. Aus New York berichtet Giselle Ucker.
Weinstein soll seine damalige Produktionsassistentin im Jahr 2006 zu Oralsex gezwungen haben. Dafür gibt es nach Überzeugung der Geschworenen in New York genügend Beweise. Den zweiten Fall eines ähnlichen sexuellen Übergriffs im selben Jahr sieht die Jury nach mehrtägigen Beratungen allerdings nicht als erwiesen an. Über den dritten Anklagepunkt beraten die 12 Geschworenen noch weiter. Dabei geht es um mutmaßliche Vergewaltigung einer ehemals aufstrebenden Schauspielerin. Wegen Verfahrensfehlern musste der New Yorker Prozess gegen Harvey Weinstein wiederholt werden. Ein Berufungsgericht hatte das ursprüngliche Urteil im vergangenen Jahr überraschend kassiert. Ein Schock für MeToo-Aktivisten, da die Vorwürfe gegen Weinstein als Auslöser für die Bewegung gelten.
Surfing USA, einer der bekanntesten Songs der Beach Boys. Einer der Gründer der kalifornischen Band, Brian Wilson, ist nun gestorben. Das hat seine Familie in sozialen Medien und auf seiner Website mitgeteilt. Wilson wurde 82 Jahre alt, zur Todesursache ist nichts bekannt. Die Beach Boys wurden in den 60er Jahren weltberühmt. Wilson galt als Visionär und kreativer Kopf der Band. Seine zwei jüngeren Brüder Dennis und Carl, mit denen er den Kern der Beach Boys bildete, sind bereits 1983 bzw. 1998 gestorben.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute gibt's viel Sonne. Zum Nachmittag zeigt sich auch etwas Sahara-Staub in der Luft. Die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad im hohen Westerwald und 32 Grad im Breisgau. Manchmal frischt der Ostwind spürbar auf. Im Süden Baden-Württembergs, wo wenig Wind weht, wird's zunehmend schwül.
SWR aktuell. Hintergrund.
Der blaue Planet, so wird unsere Erde auch genannt. Mehr als 70% der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt und dieses Wasser ist ganz entscheidend für unser Überleben. In Nizza findet diese Woche die dritte UN-Ozeankonferenz statt zur Rettung der Ozeane, denn die sind überhitzt, verschmutzt und überfischt. Heute schauen wir deshalb in unserer Serie hier in SWR aktuell auf die Fischbestände weltweit. Martin Thiel aus der SWR Ernährungsredaktion sagt, ein großes Problem ist die Überfischung. Für mich als Verbraucher ist es schwierig, das herauszubekommen.
So kann zum Beispiel ein Seelachs in einem Fanggebiet überfischt sein, während sein Bestand in anderen Fanggebieten nicht bedroht ist. Wichtig zu wissen, für unverarbeiteten Fisch und Tiefkühlprodukte sind die Angaben zur Fischart, Fangmethode und Fanggebiet verpflichtend. Das heißt, mit diesen Informationen kann man erkennen, ob man einen Fisch mit gutem Gewissen kaufen kann oder nicht. Aber all das zu wissen, ist eben schon wieder eine Wissenschaft für sich. Und wer hat schon den Nerv, am Kühlregal das Kleingedruckte zu studieren? Am Ende steht man da und fragt sich, welchen Fisch kann man denn mit gutem Gewissen essen? Und aus diesem Grund bieten eben die Verbraucherschützer unter anderem vom Naturschutzbund, von der Deutschen Umwelthilfe und der Verbraucherzentrale gemeinsam eine gute Fischliste zur Orientierung an. Die Liste ist praktisch eine Kaufempfehlung für Meeresfisch, den man guten Gewissens kaufen und essen kann.
Welchen Fisch aus welcher Region kann ich denn mit gutem Gewissen in den Einkaufswagen legen?
Also wichtig beim Kauf sind eben die Angaben zur Fischart, Fanggebiet und zur Fangmethode, die man überprüfen sollte. Zum Beispiel kann man Flunder und Scholle aus der Ostsee fast bedenkenlos kaufen. Den Beständen der beiden Plattfische, vor allem der Flunder in der Ostsee, geht es gut und sie werden nachhaltig befischt. Haken dran. Seelachs geht auch, wenn er zum Beispiel aus der Barentssee kommt. Auch dort gibt es für die Bestände und die Fangmethoden einen Daumen hoch. Mit Einschränkungen gilt es auch für den Alaska-Seelachs, aber der wird eben mit Schleppnetzen gefangen, die teilweise den Meeresboden beschädigen. Also kein Daumen hoch, sondern nur zur Seite. Bedenkenlos und sogar neu auf der Positivliste ist dagegen der Schellfisch aus der Nordsee, westliches Schottland. Auch er gehört zur Dorschfamilie und sein Bestand im Nordatlantik wächst sogar. Ja, und wer Thunfisch mag, muss darauf auch nicht verzichten. Der Bonito, da steckt das Gut schon im Namen drin, also eine gute Eselsbrücke. Der Bonito ist ein kleiner Thunfisch, der in warmen Meeren vorkommt, zum Beispiel im West- und Zentralpazifik sowie im Indischen Ozean. Und die Bestände dort sind eben in einem guten Zustand und er wird nachhaltig befischt. Und all diese Informationen findet man eben auf der Verpackung. Wie gesagt, das ist eine Wissenschaft für sich. Am besten macht man sich vor dem Einkauf Gedanken und sucht dann gezielt. Ja, und ganz unproblematisch sind zum Beispiel auch Karpfen und Pangasius, wenn sie in geschlossenen Anlagen gezüchtet wurden. Das ist aber eine kleine Auswahl. Wer es genau wissen will, googelt ganz einfach die gute Fischliste.
Von welchem Fisch sollte man dagegen besser die Finger lassen?
Ja, das ist alles nicht einfach. Der Kabeljau aus der Ostsee ist zum Beispiel längst überfischt. Makrele und Sprotte sind auch von der Positivliste entfernt worden. Und jetzt fehlt eben neuerdings auch der Hering, weil sich auch hier die Bestände deutlich verschlechtert haben. Hering aus der Nordsee und der nördlichen irischen See sollten überhaupt nicht mehr verzehrt werden. Ja, und dieser Trend ist besorgniserregend, da Makrele, Sprotte und Heringe bisher durch ihre große Anzahl eine gute Wahl für menschlichen Konsum waren. Jetzt eben nicht mehr. Lachs wird auch immer schwieriger. Selbst der Zustand der Lachsbestände in Alaska hat sich verschlechtert. Verantwortlich unter anderem die Klimakrise, wodurch sich die Laichplätze in den Flüssen erwärmen. Übrigens, auch was heimische Süßwasserfische angeht, die früher als bedenkenlose Alternativen zum Meeresfisch galten, ist nicht mehr alles gut. Auch in Bayern und Baden-Württemberg, den Forellenhochburgen, sind die Populationen mittlerweile rückläufig. Also wer Forellen kaufen will, am besten beim Fischhändler seines Vertrauens oder direkt vor Ort. Und was den Kauf generell angeht, da betonen die Verbraucherschützer, dass der Käufer den Markt regelt. Eine nachhaltige Kaufentscheidung beeinflusst einfach das Angebot. So führen auch zum Beispiel Supermärkte Fische im Sortiment, die auf der guter Fischliste stehen. Aber die muss man suchen und finden.
Informationen waren das von Martin Thiel aus der SWR Ernährungsredaktion. Überhitzt und verschmutzt, wie können wir unsere Ozeane retten? Das ist unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell. Morgen früh spreche ich dann mit Alice Vadron, Professorin für internationale Beziehungen und Umwelt an der Uni Wien, darüber, wie sich Tourismus auf die Meere auswirkt.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundesaußenminister Wadefuhl bricht heute zu einer mehrtägigen Auslandsreise auf. Erster Stopp ist die italienische Hauptstadt Rom. Dort wird Wadefuhl zunächst den Vatikan besuchen. Im Anschluss nimmt er an einem Treffen des sogenannten Weimar-Plus-Formats teil. Eingeladen dazu hat sein italienischer Amtskollege. Einzelheiten von Christina Nagel.
Mit dabei sein werden Vertreter aus Frankreich, Polen, Spanien, Großbritannien sowie die EU-Außenbeauftragte Kallas. Zentrale Themen werden die weitere Unterstützung der Ukraine und die Sicherheitslage in Europa sein, weshalb neben dem ukrainischen Außenminister Sibiha erstmals auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte an dem Format teilnehmen wird. Im Anschluss wird sich Wadefuhl noch mit seinem italienischen Amtskollegen Tajani treffen, bevor er nach Kairo zum nächsten Antrittsbesuch weiterreist. In Ägypten, aber auch im Libanon, in Jordanien und Israel wird es um die Lage im Nahen Osten gehen, ganz konkret um die Zukunft des Gazastreifens.
In Bremerhaven geht heute die Frühjahrskonferenz der Innenminister der Länder weiter. Ein Thema, mit dem sich die Ministerinnen und Minister auf Antrag Baden-Württembergs beschäftigen werden, ist die sogenannte Attentäter-Fanszene. Was es mit diesem Phänomen auf sich hat, erklärt Knut Bauer.
Zur Attentäter-Fanszene gehören nach den Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden junge Männer, teilweise sind es noch strafunmündige Jungs, die sich in einschlägigen rechtsextremistischen Chats treffen. Eine neue Entwicklung in der rechten Szene, aber nach Überzeugung der Ermittler brandgefährlich. Die Akteure sind oftmals sehr jung, aber auffallend gewaltaffin. Im Einzelfall motivieren und animieren sie sich selbst und andere dazu, eigene Gewaltfantasien umzusetzen, stellt der Verfassungsschutz fest.
Der Rheinland-Pfälzische Landtag soll künftig härter gegen extremistische Mitarbeiter von Abgeordneten und Fraktionen vorgehen. SPD, Grüne, FDP und die oppositionelle CDU bringen heute gemeinsam einen Gesetzesentwurf ein, wonach Verfassungsfeinde kein Geld mehr aus der Staatskasse erhalten sollen. Die AfD ist gegen die Pläne. Dirk Rodenkirch mit Einzelheiten.
Der Gesetzentwurf sieht vor, künftig alle Mitarbeitenden der 101 Landtagsabgeordneten und der Fraktionen regelmäßig zu überprüfen durch den Verfassungsschutz und das Landeskriminalamt. Erweist sich ein Beschäftigter als verfassungsfeindlich, kann der Landtagspräsident entscheiden, ihm die staatliche Finanzierung zu entziehen. Das gilt auch, wenn ein Mitarbeiter die Überprüfung ablehnt. Die AfD-Fraktion erklärte zwar, ihre Beschäftigten hätten nichts zu befürchten, das Gesetz öffne der politischen Willkür aber Tür und Tor. Rheinland-Pfalz wäre das erste Bundesland, in dem das Parlament Verfassungsfeinden staatliche Gelder entzieht.
Mit dem Einlaufen der sogenannten Traditionsjachten in den Konstanzer Hafen beginnt am Nachmittag die 60. internationale Bodenseewoche. Im Mittelpunkt stehen Segelregatten mit historischen Booten und modernen Rennjachten. SWR-Reporter Thomas Wagner berichtet.
Nach der offiziellen Eröffnung heute Abend im Konstanzer Hafen laufen morgen Vormittag die rund 100 teilnehmenden Segeljachten zur ersten Wettfahrt aus. Gemeldet sind sowohl über 100 Jahre alte Traditionsjachten aus Holz als auch moderne Rennboote, so Mitorganisator Ewald Weischädel gegenüber dem SWR. Ergänzt werden die Segelwettfahrten durch eine Ruderbootregatta am Samstagabend, einen maritimen Markt entlang der Uferzone am Hafen und ein Dampfboottreffen. Die erste internationale Bodenseewoche in Konstanz geht auf das Jahr 1909 zurück. Die Organisatoren erwarten über 10.000 Besucherinnen und Besucher.
Die deutsche U21-Fußballnationalmannschaft der Männer startet heute in die Europameisterschaft in der Slowakei. Erster Gegner in der Gruppenphase ist Slowenien. In der Gruppe B trifft Deutschland außerdem auf England und Tschechien. Vom Fußball noch zum Tennis. Beim ATP-Turnier auf dem Weißen Hof in Stuttgart steigt heute Alexander Zverev in den Wettbewerb ein. Er trifft am Nachmittag im Achtelfinale auf den Franzosen Corentin Moutet. Zverev steht in der Weltrangliste gerade auf Platz 3, Moutet auf Platz 89.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In Berlin informiert heute der medizinische Dienst darüber, wie sich die Pflegebedürftigkeit und die Versorgungsqualität in der Pflege entwickelt haben. Wie üblich bei diesem Thema wird es irgendwo in den kleinen Spalten am Rand in den Zeitungen oder als kleine Nachricht vorkommen. Völlig unverständlich findet unsere Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert.
Mal im Ernst, wir reden und schreiben jeden Tag, manchmal sogar mehrmals am Tag, über Rüstung, Bundeswehr, Wehrdienst, Panzer und Krieg. Klar, die Zeiten sind so und wir müssen uns als Deutsche warm anziehen. Aber zum Glück ist ja gerade kein Krieg in Deutschland. Was aber sehr wohl gerade in Deutschland ist, Pflegenotstand. In jeder Familie gibt es jemanden, der entweder selbst betroffen ist oder Mutter, Opa, Tante hat, die gepflegt werden müssen. Dieses Thema betrifft tatsächlich fast alle Familien in Deutschland. Es ist ganz real in unserem Alltag präsent und nicht ein Schreckgespenst irgendwo am Horizont. Hilfe zu finden ist nicht nur kompliziert, sondern auch wahnsinnig teuer. Warum ist also das nicht jeden Tag in den Schlagzeilen? Warum reden wir über dieses drängende Problem nicht genauso viel in Talkshows wie über Krieg und Frieden? Warum wird der Pflegenotstand in der Koalition in eine Kommission verschoben, ohne dass ein Aufschrei durch Deutschland geht? Ich wage jetzt mal eine steile These, weil in der Regierung alle wichtigen großen Ministerien mit Männern besetzt sind, denen Pflege vielleicht einfach nicht so wichtig ist. Männer pflegen in der Regel ja auch nicht ihre Angehörigen. Das ist rein statistisch gesehen immer noch Frauensache. Und sich als Herr über Krieg und Frieden zu präsentieren, macht einfach mehr her als Pflegekanzler, oder?
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.